Ja, wir haben letzte Woche unsere, jetzt habe ich sie weggeklickt, unsere Serie gestartet, der Geheimrettungsplan. Und heute möchte ich das heute fortsetzen. Das Thema heute heißt Gnade triumphiert über das Gericht. Oder etwas salopper gesagt, Gnade gewinnt. Und wir wollen aber ganz kurz auf die letzte Woche einmal draufschauen. Ich werde sie nicht alles erzählen, aber ich habe die Folie, die letzte Folie von Fabi mitgebracht, der letzte Woche gesprochen hat. Das ist Folie 2, wenn ihr die einmal kurz anwerfen könntet. Oh, genau. Also, Fabi ist mit uns so durch die ganze Zeit gereist und er hat mit uns darüber geredet, dass Gott die Welt geschaffen hat, um Beziehung zu uns zu haben, um Kinder zu haben, mit denen er Gemeinschaft haben kann. Und dann haben wir gehört, dass das Gift in die Welt gekommen ist. Das war der Sündenfall. Und dann haben wir gehört, dass es die Zeit bis Weihnachten gab, dann Weihnachten, heute und die Ewigkeit. Und das Weltgericht, genau, davor. Und jetzt lasst uns mal die Folie 3 nehmen, genau. Und heute, ich habe für euch 3 Sachen in grün markiert. Und das ist, worum wir uns heute drehen wollen. Wir haben letzte Woche schon gehört, Gott hat die Erde gemacht, um mit uns in Beziehung zu treten. Aber da gab es jemanden, der das nicht wollte. Und es gab den Feind, der die Menschen, damals Adam und Eva, davon überzeugt hat, dass sie Gott nicht gehorsam sind. Und ja, sie haben gesündigt und sie haben das Gebot Gottes übertreten. Er hat gesagt, esst nicht von diesem Baum und sie haben davon gegessen. Aber mehr noch als diese Tatsünde haben die Menschen diesen Zweifel zugelassen, den der Feind in ihr Herz gelegt hat. Ist Gott wirklich gut? Will Gott wirklich das Beste für euch? Hat Gott wirklich gesagt? Und es kam dieser Gedanke auf, ich muss mich um mich selbst kümmern. Denn Gott will wahrscheinlich nicht, dass ich so richtig glücklich bin. Und kennt ihr diesen Gedanken? Kennt ihr dieses Gefühl, dass man manchmal denkt, naja, das wäre jetzt so richtig toll, aber Gott möchte das ja nicht. Gott ist nicht so ganz für mich. Der ist ein bisschen langweilig. Und ich kenne so viele Jugendliche früher, die mir immer wieder erzählt haben, ich war so lange in der Jugendarbeit aktiv, und da gab es immer wieder den einen oder den anderen, der den großen Plan hatte, ich mache mein ganzes Leben Party und das wird richtig cool und ich feiere, was das Zeug hält, ich nehme alles mit, was ich möchte und ganz kurz bevor ich sterbe, bekehre ich mich. Aber wisst ihr, welcher Gedanke dahinter steckt? Gott hat nicht das Beste für dich. Und diese Lüge hat die Menschheit angenommen. Und damit kam etwas auf, nämlich dieser Gedanke, ich muss für mein eigenes Glück und für meine Freude sorgen. Und ich muss mein Glück finden. Ich muss mich selbst definieren. Ich muss mich finden außerhalb von Gott. Meine Identität, meine Freude, all das kümmern. Ich muss mich selbst verwirklichen. Und mit diesem Moment kam die Trennung von Gott. Da kam gar nicht die größte Freude. Eigentlich total absurd. Man muss sich das mal vergegenwärtigen. Adam und Eva waren im Paradies und denken sich, ja, Gott ist wirklich nicht so für uns. Und du denkst so, oh, hättet ihr es mal gewusst? Ihr habt es so gut. Was kam nach dem Paradies? Da wurde es nicht schöner. Da mussten sie sich richtig anstrengen, um essen zu können. Aber das war dieser Punkt, diese Ursünde der Unabhängigkeit von Gott. Ich muss mich verwirklichen, ich muss mich definieren, ich muss mein Glück finden ohne Gott. Und das war das Gift, von dem wir letzte Woche gehört haben. Das war der Sündenfall. Nach dem Sündenfall, da stand in Fabis Zeitstrahl Zeit vor Weihnachten, ist die Zeit gewesen, in der Gott sich ein Volk berufen hat, um allen anderen Völkern zu zeigen, wie es ist, wenn man in Beziehung mit ihm lebt. Und diesem Volk hat er ein Gesetz gegeben. Und dieses Gesetz, das lesen wir zum Beispiel in Römer 7, Vers 7, ist dafür da gewesen, um Sünde zu erkennen. Um zu erkennen, dass wir Hilfe brauchen. Dass wir doch nicht so gut sind, dass wir Rettung brauchen. Und auch dafür da gewesen, um uns zu schützen. Und dann ist Jesus in die Welt gekommen. Und in meinem können wir nochmal Folie 3 machen? In meiner Folie seht ihr, wir feiern Weihnachten, Gott wird sichtbar und Jesus ist gekommen, um ans Kreuz. Kreuz zu gehen und die Zeit der Gnade einzuleiten. Und wir sehen, wenn wir weiter nach vorne gucken, dass es damit nicht für alle alles geritzt ist, sondern dass es diesen Punkt gibt, wo Gericht steht und worauf wir zusteuern. Und das ist ein Punkt, den wir häufig vergessen zu erwähnen oder über den wir uns nicht so sehr drehen. Aber der Grund, warum auch das Gesetz gekommen ist in die Welt, ist, damit wir verstehen, wir brauchen Sündenvergebung. Und das braucht das auserwählte Volk Gottes und das brauchen wir. Für alle von uns gibt es nur einen Weg, glücklich zu sein an diesem Tag des Weltgerichts. Und das ist, dass wir Jesus kennen, dass wir an ihn glauben, dass wir unser Leben ihm gegeben haben. Er ist der einzige Weg. Und wie gesagt, heute geht es besonders um diese drei grünen Überschriften. Und ihr werdet sehen, die sind total miteinander verbunden. Und von daher, warum kommt oft die Frage, wie kann denn überhaupt ein liebender Gott, wie können wir den in Einklang bringen mit dem Thema Gericht und mit Hölle? Das kann doch gar nicht zusammenpassen. Kathrin, wenn Gott nur Liebe ist, dann kann es doch das andere eigentlich gar nicht geben. Und damit verbunden oft die Frage, existiert die Hölle denn wirklich? Und ich möchte mit euch kurz einen Text aus 2. Thessalonicher 1 lesen. Wir starten mitten in so einem Satz. Es geht eigentlich gerade darum, dass viele Christen Herausforderungen, Verfolgungen erleben und dass sie geehrt werden, wenn Jesus wiederkommt. Und wir steigen ein in diesen Vers 7b. Wenn der Herr Jesus offenbar wird, vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht in Feuerflammen. Das ist der Tag, wenn er wiederkommt. Dann wird Gott Vergeltung üben an denen, die ihn nicht kennen und nicht gehorsam gewesen sind dem Evangelium unseres Herrn Jesus. Die werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn her und von seiner herrlichen Macht. Und wir können hier lesen, ja, es gibt wirklich diesen Punkt, auf den es hinaufläuft und wo es wichtig ist, dass wir Jesus gekannt haben und dass wir seinem Evangelium, seiner Botschaft, dass wir sie angenommen haben und dass wir ihr gehorchen. Und vielleicht ist die Hölle nicht das, was wir denken, dass sie ist. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass wir oft ein komisches Bild haben. Manche von uns, wir sehen so einen Feuerkessel und wir sehen Menschen, die schreien Hilfe und die unbedingt raus wollen. Und dann sehen wir so einen bösen Gott, der sie wieder zurück reintritt und sagt, nee, ihr bleibt da. Aber was wir hier lesen, ist, dass die Ewigkeit ohne Gott, dass es der größte Verlust ist, den wir erleben können. Und wenn wir uns in diesem Leben nicht für ihn entscheiden, dann respektiert er es. Aber dann haben wir für immer diese Trennung von ihm. Und ob diese Flammen nun metaphorisch sind oder ob die da echt sein werden, ich glaube, die Trennung von Gott ist unendlich viel schlimmer als jede Flamme. Und das ist das, was jedem Menschen bevorsteht, der nicht Jesus angenommen hat. Und ich schmeiß einfach mal kurz was rein. Ich habe in den letzten Wochen ein kleines Heftchen gelesen und das heißt Visions Beyond the Veil. Das ist von den Großeltern von Roland Baker geschrieben. Roland Baker kennen wir wahrscheinlich als Ehemann von Heidi Baker, die zusammen Iris Ministries in Mosambik aufgebaut haben. Und vor einiger Zeit habe ich mir auf YouTube ein Interview mit ihm angeschaut, was ich total interessant fand. Und da kam raus, oder da habe ich sozusagen seine Story mehr kennengelernt. Und er ist das Kind oder von Missionaren. Und seine Großeltern waren Missionare in China, in der Provinz Yunnan. Und sie haben von 1919 bis 1950 dort gelebt und haben ein Waisenhaus aufgebaut. Das haben sie Adulam Rescue Mission genannt, für Straßenkinder. Das waren hauptsächlich Jungs im Alter zwischen 6 und 18 Jahren. Und es waren Kinder, die völlig durch alle Roste der Gesellschaft gefallen waren. Kinder, die einfach völlig verwahrlost waren, die genau null Moralverständnis hatten, die gestohlen und gelogen haben und sich gegenseitig auch fertig gemacht haben, aber die einfach in Not waren. Und sie haben also ein Haus besorgt und haben diese Kinder dort eingeladen, haben sie verpflegt, haben ihnen Unterricht, also Schule angeboten oder ja, es gab Schulprogramme. Sie haben auch zusammen gearbeitet im Garten, um Dinge anzubauen und sie haben täglich eine Stunde Andacht gemacht. Und dieses Paar hat sich abgemüht, um diesen Jungs Gott nahe zu bringen, das Evangelium nahe zu bringen. Und dann gab es für sie ziemlich aus dem Nichts diesen Moment, wo wie so Erweckung ausgebrochen ist unter diesen Jungs. Und die waren jeden Morgen früh zur Andacht zusammen, haben dort eine Stunde zusammen Bibel gelesen und gebetet. Und häufig war es mehr ein Kampf. Und auf einmal drehte sich die Atmosphäre. Und die Kinder fingen an zu merken, Gott ist hier. Und mehr als das, das hat mich sehr bewegt, zu lesen, wie ein Kind nach dem anderen, wie sie Visionen haben vom Himmel, von Gott, vom Paradies, aber auch von der Hölle. Und wie sie merken, wow, das, wovon geredet wird, das ist so real. Und man kann dann lesen, wie ein Kind nach dem anderen und auch häufig ganz viele parallel einfach eintauchen in diese göttliche Realität. Und auf einmal merken, ich brauche Errettung, ich brauche Vergebung. Und auf einmal ist das, was sie all die Monate oder Jahre davor gehört haben, wird es völlig real. Und es verändert ihre Kinderherzen. Und dann wird so beschrieben, wie die Kinder miteinander umgehen, was sich bewegt in ihrem Leben, wie Ängste weggehen und wie diese kleinen Kinder auf die Straße gehen, teilweise Sechsjährige, und das Evangelium predigen in ihrem Ort. Und wie Massen von Menschen einfach kommen und zuhören, weil sie das nicht glauben können, was dort passiert. Aber Kinder so ergriffen sind von Gott und so sehr wissen, dass es ihn gibt, dass sie ihn lieben, dass sie für ihn leben wollen und dass sie wollen, dass jeder davon hört. Es hat mich sehr, sehr bewegt, diese Seiten zu lesen. Die sind zugegeben echt gar nicht so, sie sind irgendwie schwer geschrieben und nicht so toll als Story geschrieben, sondern mehr so als eine Verteidigung von dem, was passiert ist. Aber das zu lesen, was Gott gewirkt hat und wie Gott so Menschenleben verändert und diese kleinen Jungs gebraucht. Und ganz, ganz viele von ihnen sind danach Märtyrer für den Glauben geworden und sind einfach losgezogen, haben das Evangelium verkündet, bis sie es nicht mehr verkünden konnten. Und es hat mich bewegt zu hören, was das für einen Ausfluss hat, wenn wir verstehen, was ist das große Bild? Wer ist Jesus? Was ist seine Gnade? Aber was ist auch Sünde? Und wo geht es hin, wenn wir diese Gnade nicht annehmen? Und aus diesem Grund glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir eben auch über diesen Teil reden. Dadurch, dass wir uns beschäftigen mit dem Thema Gericht, auch mit dem Thema Hölle, das bewirkt etwas in uns. Und der erste Punkt, was es in uns bewirkt, ist, dass wir Offenbarung bekommen darüber, über den Zustand unseres eigenen Herzens. Denn wie ich eben schon gesagt habe, ich glaube, dass Hölle die absolute Abwesenheit Gottes ist. Und es ist der Ort größter Qual. Aber wir haben eben schon ein paar Mal gesagt, dass eigentlich die Ursünde in der Welt, das ist unsere Unabhängigkeit von Gott ist. Und das heißt, diese Kraft, die kennen wir auch schon im Hier und Jetzt. Und als Christen, als Menschen, die Jesus kennen, sind wir gerufen, immer wieder in uns hineinzuschauen und ihm das zu bringen und unsere Identität wirklich in ihm zu finden. Hinzuschauen und zu sagen, wo bin ich eigentlich, so wie wir es eben auch schon gehört haben in der Anbetung, wo bin ich der regiert in meinem Leben? Wo bin ich der denkt, ich muss für mein Glück, für meinen Erfolg, für all das sorgen? Ich muss mich definieren durch das, was ich tue. Wir dürfen durch die Gnade Gottes, wir dürfen hinschauen und das Gott bringen und das annehmen, was er für uns erwirkt hat. Ein zweiter Punkt ist, wir dürfen Frieden finden in einer ungerechten Welt. Denn es ist so, dass es Gott nicht egal ist, auch wenn du Unrecht erlebst, wenn du Leid erlebst. Es ist nicht so, dass Gott sagt, ach, Vergebung für alle, ich gebe einen aus und ich kehre alles unter den Teppich. Es ist alles in Ordnung. Und du denkst, echt, auf meine Kosten? Der Grund, dass wir wissen, dass es einen Gott gibt, der richtet, das ist etwas, was uns Frieden bringen kann und was uns auch helfen kann, nicht uns selbst zu rächen, nicht selbst für Gerechtigkeit sorgen zu müssen, weil wir wissen, es gibt den, der es wirklich tut und der es richtig gut tut. In Römer 12, Vers 19 heißt es, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum den Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Also Gott ist nicht egal, was du erlebst. Und Gott ist der, der Recht schafft, der es ultimativ gut tun wird. Und aus diesem Grund ist es für mich kein negatives Bild, an einen Gott zu glauben, der genau das tut, sondern es ist ein Ausdruck seiner Liebe. Es gab vor einigen Jahren, ich glaube so circa 14 Jahren, so eine Werbekampagne im Internet, nee, stimmt nicht, auch im Fernsehen. Und es ging darum, dass wir unsere Kinder im Internet schützen. Und der Werbeclip ging so, man sieht so ein Einfamilienhaus, so ganz bürgerlich, eine Türklingel und die wird gedrückt und die Tür geht auf und du siehst so die bürgerliche Vorstadtmama, die ganz freundlich die Tür öffnet. Und wer steht ihr gegenüber? So ein ganz kleiner Trupp von Skinheads, die mit ihren fetten Boots und mit Kampfhund dastehen und nach ihrem kleinen Sohn fragen. Und sie ist so, ja, natürlich, einfach die Treppe hoch, da ist sein Zimmer, kommt rein. Und sie holt so die ganzen Trupp rein und lässt sie einfach nach oben laufen. Und als nächstes klingelt es wieder an der Tür und dann sieht man ja irgendwie so eine Stripperin mit ganz vielen Kollegen und Gefolgschaft und fragt, ja, hallo, ist denn Ihr Sohn da? Sie so, ja, natürlich, kommen Sie herein, gehen Sie hoch. Und als nächstes kommt dann so ein Terminator mit Maschinengewehr und schießt einmal unten alles klar, alles kaputt. Und sie so, ja, einfach hochgehen, mein Sohn ist oben. Und so geht es immer weiter. Und am Schluss kommt dann der Punkt, im wahren Leben würden Sie Ihre Kinder doch auch schützen. Also tun Sie es auch online. Und ihr Lieben, wir haben so einen Vater, der schützt. Wir haben einen Vater, der nicht einfach alles durchlaufen lässt, sondern der schützt und der aufsteht gegen das Böse. Und das ist gut zu wissen. Das ist richtig gut zu wissen. Und der dritte Punkt, warum ich es echt sinnvoll finde, dass wir uns damit beschäftigen, und das ist eigentlich der wichtigste und der wird sozusagen den Rest dieses Morgens bestimmen, wir erfassen die Liebe Gottes zu uns. Denn wenn wir ehrlich sind, all das, was ich erzähle, Furcht vor der Hölle oder auch wenn ich jetzt als Gegenstück Moral bringen würde, all das würde uns niemals davor retten. Das Einzige, was uns rausholen kann aus unserer Unabhängigkeit von Gott, aus unserem krassen Egoismus, in dem wir alle in der gefallenen Welt drin sind, ist radikale Liebe. Und das ist wiederum die Botschaft von Weihnachten. Jesus ist gekommen und hat diese radikale Liebe bewiesen. Er ist gekommen und er hat uns die Liebe des Vaters gezeigt. Er hat sein Leben für uns gegeben am Kreuz. Er ist auferstanden für uns. Und er hat offenbart, was radikale Liebe ist. Und hier ist diese Kraft, die wirkliche Veränderung bringt. Und das ist übrigens genau das, was der Heilige Geist liebt, uns zu offenbaren. Es heißt nämlich, dass der Heilige Geist gekommen, dass er kommt, um Offenbarung zu schenken über Sünde, über Gerechtigkeit und Gericht. Der Heilige Geist liebt es, uns das wirklich in der Tiefe zu zeigen. Und darum geht es an Weihnachten und in dieser Zeit. Und es gibt im Alten Testament eine Person, die eine Offenbarung über all das bekommen hat, lange bevor es zeitlich stattgefunden hat. Und das ist Jesaja. Und ich möchte mit euch Jesaja 6 aufschlagen. Jesaja 6, Vers 1. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Also Jesaja hat eine lebensverändernde Begegnung mit Gott. Vorher und nachher ist ein Riesenunterschied. Danach ist nichts mehr wie vorher. Und er kann genau sagen, es war an dem Tag, ich war genau dort und dort ist mir Gott begegnet. Und kennst du sowas? So eine Begegnung mit Gott, wo du merkst, es hat alles verändert? Und was sieht Jesaja? Also er sieht Gott hoch und erhaben auf seinem Thron und wie der Saum seines Gewandes den Tempel erfüllt. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Und da sprach ich: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen, deine Sünde ist gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen: Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich. Ihr Lieben, Jesaja hat so eine Offenbarung vom Heiligen Geist bekommen. Und er sieht Gott. Und er ist umgehauen davon. Und er sieht besonders 2 Dinge. Er sieht seine Herrlichkeit und seine Schönheit. Er ist überwältigt davon. Und er sieht die Heiligkeit Gottes. Er sieht, wie vollkommen, wie ohne Fehler Gott ist. Und er sieht, was für eine Macht es hat, wenn man ihm begegnet. Alles erbebt. Und zum einen ist er hingezogen und angezogen von dieser Herrlichkeit. Zum anderen gibt es einfach eine Reaktion in ihm. Er sagt: Oh nein, ich bin ein Sünder. Und ich glaube, das ist das, was normalerweise passiert, wenn wir Gott begegnen. Wir sehen seine Schönheit, seine Herrlichkeit. Wir sehen, wie gut er ist. Aber wir sehen auch, wie heilig er ist. Und wir sehen: Ich bin's nicht. Ich bin ein Sünder. Und er sagt: Wehe mir. Also er fängt eigentlich an, sich davor zurückzuziehen. Und was jetzt in dieser Offenbarung kommt, ist ein Vorgriff auf das, was wir heute predigen. Es kommt dieser Engel, dieser Seraphim, und er bringt ihm diese Kohle, diese glühende Kohle, berührt damit seine Lippen, weil er auch sagt: Meine Lippen sind unrein. Und er berührt ihn und er erlebt dadurch Reinigung. Und das ist genau das, was Gott tut, wenn wir Offenbarung von ihm bekommen, wenn wir anfangen zu sehen: So ist er. Wir sehen: Du bist so gut, ich bin so ein Sünder. Aber dann fangen wir an zu sehen: Das ist Gnade. Gott will sich nicht so offenbaren, damit wir wegrennen und für immer klar ist, wir sind schlecht, er ist gut, sondern Gott ist ein Gott der Gnade. Und wir feiern Weihnachten, dass Gott Gnade offenbart hat, dass Jesus in die Welt gekommen ist, um es zu verändern. Und das geschieht in dieser Offenbarung. Jesaja kann es annehmen. Und er kann zu dem Punkt kommen, dass Gott sagt: Wen kann ich senden? Und er sagt: Ich bin bereit. Er hat gerade kurz davor noch gedacht, er ist ein Sünder. Und jetzt sagt er: Nein, ich bin bereit, weil er Berührung hat mit der Gnade Gottes. Mit dieser Kraft, die Leben verändert. Und ihr Lieben, so ist es in meinem Leben. Ich habe Situationen, ich habe Begegnungen mit Gott gehabt, wo ich gemerkt habe, ich kann dir heute noch sagen, wann es war und wo es war, weil sie so lebensverändernd waren. Wo ich einfach gemerkt habe, ich brauche Gott. Ich war als Teenie auf einem Kongress damals. Und es war, wir haben so gezeltet und es war alles Open Air. Und da gab es so eine ganz kleine Nebenveranstaltung. Es gab die Riesenveranstaltung in so einer Art Stadion. Und es gab so eine Nebenveranstaltung mit einem Redner. Ich habe sogar seinen Namen vergessen. Und er hat uns das Evangelium erzählt an diesem Morgen. Und es war warm und man saß in einem Zelt, auf Bierzeltgarnituren, völlig unbequem. Und es gab auf einmal diesen Punkt, wo Gott so zu mir geredet hat und ich gemerkt habe, Mann, auf einmal habe ich meine Selbstgerechtigkeit gesehen, meine Arroganz, meine Unabhängigkeit von Gott. Und während ich das so erkannt habe, habe ich angefangen, innerlich zu Gott zu rufen und zu sagen, Gott, ich brauche dich, ich brauche dich. Und ich habe an diesem Morgen erlebt, ich kann es am besten so beschreiben, wie wenn so ein Feuerwehrschlauch, so ein riesen dicker Schlauch, der an so einem Hydranten angeschlossen ist, an mich angeschlossen wurde. Und ich wurde so geflutet mit einer Liebe, die ich vorher nicht kannte. Und an irgendeinem Punkt, ich habe einfach auf dieser Bank so gesessen, irgendwie halb gekniet und einfach gebetet zum Herrn. Und irgendwann habe ich die Augen aufgemacht und alle waren weg. Der Redner war weg, die Leute waren weg, ich war einfach da. Und ich weiß nicht, wie lange das ging, aber ich weiß eins, ich bin Gott begegnet. Und Gott hat mich überführt. Gott hat mir gezeigt, wie gut er ist und wie überhaupt nicht gut ich bin. Aber wie toll es ist, ihn zu brauchen, seine Rettung anzunehmen. Es ist das größte Geschenk. Es setzt was frei, was nichts anderes in unserem Leben freisetzt. Und wir leben in einer Welt, die genau das nicht gerne hören möchte. Es gibt viel Blaming, aber niemand gesteht Schuld gerne ein oder nimmt sie an und sagt, ja, das ist falsch. Ganz im Gegenteil, die meisten Menschen beschreiben sich eher als Opfer und denken, alle anderen müssen es ihnen gut tun. Und ihr Lieben, das trennt uns vom Evangelium. Weil um Gnade annehmen zu können, um diese Kraft des Evangeliums annehmen zu können, müssen wir verstehen, dass wir es brauchen. Und die gute Botschaft ist die, der Heilige Geist gibt uns so gerne diese Offenbarung. Und diese Offenbarung ist irgendwie krass und gleichzeitig ist sie das Beste, was dir passieren kann. Weil damit verbunden ist die Offenbarung von Gnade, von wunderschöner Gnade. Und das Wichtige ist also, es ging schon letzte Woche darum, dass Weihnachten Gott sichtbar macht. Das Wichtige ist auch an dieser Stelle wieder für uns, dass wir in unseren Herzen, dass wir in unserem inneren Menschen, dass wir sehen, was Jesus für uns getan hat und wie sehr wir es brauchen. Dass wir in die Lage kommen, dass wir auch das Werk von Jesus anschauen können und verstehen können, das war für mich. Und Jesaja, der diese Offenbarung hatte, die ich gerade eben vorgelesen habe, hat dann auch weiter hinten im Buch Jesaja, in Jesaja 53, hat diese Offenbarung vom Kreuz, von diesem Moment, wo Jesus Gnade freigesetzt hat für uns alle. Und ich möchte einfach drei Verse davon lesen. Ich habe eben noch ein Lesezeichen reingepackt. Das ist aus dem Kindergottesdienst mit einem Kreuz. Und da hat Ricardo Jesus drauf gemalt als Strichmännchen mit einem Mund, der nach unten geht. Genau. Jesaja 53. Und ihr Lieben, das auch wieder hier. Wir haben es, vielleicht hast du es hunderte Male gehört, vielleicht tausende Male. Aber wir dürfen mit Gott immer wieder neue Offenbarung darüber kriegen. Und darum geht es heute Morgen. In Jesaja 53 beschreibt, was Jesus für uns getan hat. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er. Und wir achteten ihn nicht. Wir heißt du und ich. Es waren nicht die anderen, sondern wir. Und die Offenbarung ist, wenn es deine Geschichte wird, wenn du Teil davon bist, wenn du merkst, das war wegen mir und es war für mich. Ich hab's nötig. Für wahr, er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft und von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Und jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Ihr Lieben, das hat Jesaja geschrieben und gesehen, bevor es passiert ist. Wie viel mehr möchte der Heilige Geist uns diese Offenbarung geben? Und diese Offenbarung, wo wir merken, es war für mich, es war wegen mir und es ist für mich. Und es ist nicht nur Vergebung an dieser Stelle freigesetzt worden von Jesus und Heilung, sondern wie 2. Korinther 5, 21 uns sagt, denn er hat den, Gott der Vater, den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Wir haben also nicht nur diese Vergebung bekommen, wir empfangen nicht nur endlose Liebe, sondern wir sind gerecht gemacht worden durch Jesus. Und wenn Gott uns anschaut, dann schaut er uns so an, als wenn wir das Leben von Jesus geführt hätten. Er schaut uns an mit diesem stolzen Blick eines Vaters, der Jesus anschaut. Es ist also viel mehr als nur ein Abhandeln der Vergangenheit und besonders der Fehler, sondern es ist eine völlig neue Art zu leben. Es ist eben diese Gerechtigkeit, die wir geschenkt bekommen haben, ein völlig neuer Zustand. Und all das hat Jesus für uns erwirkt. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Er ist gekommen, um diese Gnade freizusetzen. Aber diese Gnade wirkt nur, wenn wir verstehen, wir gehören auch zu Teil 1. Wir sind Teil vom Sündenfall. Und auf uns wartet Gericht, wenn wir nicht diese Gnade nehmen. Und wenn wir diese Parts uns wagen anzuschauen, auch tiefer reinzuschauen, wird auf einmal alles tiefer. Und wir kriegen tiefere Offenbarung über die Liebe Gottes, über die Kraft Gottes. Und wem viel vergeben ist, wir lesen das in Lukas 7, mit dieser Sünderin, die die Füße von Jesus salbt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und es ist mein Wunsch, dass wir eine Gemeinde sind, die ganz, ganz viel lieben kann, weil wir wissen, wie viel uns vergeben ist. Amen. Haben einige von euch Amen gesagt, ja. Genau. Und ich möchte heute diesen Morgen abschließen mit der Geschichte von einer Frau, die mich total bewegt. Und zwar eine Frau namens Mariah Woodworth Etter. Viele von euch haben sicher schon von ihr gehört. Sie wird so ein bisschen als die Großmutter der Pfingstbewegung oft bezeichnet. Und manche nennen sie auch die Tante, je nachdem, wie man es ausdrücken möchte. Diese Frau ist 1844 im ländlichen Ohio geboren worden. Und sie wuchs in sehr ärmlichen Verhältnissen auf. Ihre Eltern hatten viele Kinder, waren arm und sie war ohne Bildung. Und als sie 11 Jahre alt war, ist ihr Vater gestorben. Und das markierte den Punkt, wo sie dann anfangen musste, auch zu arbeiten. Und damit hatte sie so gänzlich jede Hoffnung auf etwas weitere Schulbildung, hatte sich damit aufgelöst. Und mit 13 Jahren hat sie sich bekehrt. Und zwar im Rahmen von so einer Erweckungsbewegung, die damals durch das Land ging. Und damals hat sie für sich gehört, wie der Herr sie ruft, Evangelistin zu sein. Aber es gab ein Problem in ihrer Welt, gab es eigentlich keine Evangelistinnen, sondern es gab einfach nur Männer, die das gemacht haben. Und so lief ihr Leben weiter. Sie liebte Jesus und verbrachte viel Zeit in der Kirche, aber mehr wusste sie auch nicht so ganz genau, wie sie das machen sollte. Und so beschloss sie mit 21 Jahren zu heiraten, weil sie dachte, naja, wenn ich einen Mann finde, vielleicht können wir zusammen diesen Dienst aufnehmen, zu dem der Herr mich gerufen hat. Stellte sich allerdings heraus, dass ihr Mann gar nicht so großes Interesse an diesem Dienst hatte. Ganz im Gegenteil, er war echt ziemlich dagegen. Und so bekam sie Kinder. Und die Frau bekam 6 Kinder. Und das echt Krasse ist, 5 davon sind im jungen Kindesalter gestorben. Und sie hat also ein Kind nach dem anderen beerdigt. Und selbst immer wieder dann auch erlebt, wie sie ganz schwer krank wurde. Und auch selbst dachte, sie kommt nicht durch. Aber sie ist durchgekommen. Und eine Tochter. Und dann bekam sie eine Vision von Gott vom Himmel. Und sie sah, wie Gott ihre Kinder hielt. Und Gott hat ihr gezeigt, wie er für sie sorgt und wie es ihm gut geht. Aber er hat sie auch an das erinnert, was er ihr gesagt hat, als sie ganz jung war schon und ihr gezeigt hat. Und er hat sie wieder sehen lassen, einfach wie Menschen in die Hölle gehen. Und dann hat er ihr wieder gesagt, du bist gerufen, auf die Straßen zu gehen, an die Zäune, an die Hecken. Erzähle jedem davon. Und in dieser Situation, sie wusste irgendwie nicht, wie sie es umsetzen sollte, hat sie Kontakt zu Quäkern bekommen. So eine Religionsrichtung in den USA. Und die haben Frauen Raum gegeben. Und so konnte sie dort in einer Veranstaltung einfach ihr Zeugnis erzählen und predigen. Und dort fingen an, Menschen sich zu bekehren zu Jesus. Und so wurde das, irgendwie sprach sich das herum. Und schließlich hat ihr Mann zugestimmt, dass sie in ihrer Region predigen darf. Und sie wurde eingeladen von einigen Gemeinden und Gruppen oder auch Privathäusern und fing an, das Evangelium zu verkünden. Und sie fing, und es geschah Erstaunliches, viele, viele Menschen bekehrten sich. Und es ging so weit, dass sie immer mehr eingeladen wurde, dass es sich herumsprach, dass sie zu großen Veranstaltungen eingeladen wurde. Und diese Frau hat bis zu 25.000 Menschen gepredigt. Ich habe keine Ahnung, wie das zu der Zeit ohne Verstärkung und so ging, aber das sind sozusagen die Zeitberichte. Sie kam selbst an den Punkt, wo sie dann ein Zelt gekauft hat für 8.000 Leute, mit dem sie durch die Gegend gereist ist, um von Jesus zu erzählen. Und wisst ihr, was mich immer total bewegt hat an ihrer Geschichte, ist, dass Menschen so bewegt wurden von Gott. Es passierten viele Heilungen. Sie hat den Heilungsdienst auch für sich entdeckt. Ganz, ganz viele Bekehrungen. Aber eine ganz erstaunliche Sache, die immer wieder passierte, ist da, wo sie gedient hat, dass ganz viele Menschen parallel in der Veranstaltung eine Vision vom Himmel bekommen haben und eine Vision von der Hölle. Und für sich ein Bekehrungserlebnis nochmal vollzogen haben, was so viel tiefer war, als sie es jemals vorher erlebt haben. Und sie haben erlebt, dass sie wirklich verwandelt wurden, dass sie neue Menschen wurden, dass sie verändert waren, dass Süchte weg waren, dass ganz viel sich bewegt hat. Das, was eben Worte nicht bewegen, sondern was Offenbarung tut. Und ihr Leben ist für mich einfach schon immer deswegen eine Inspiration gewesen, weil ich daran glaube, dass der Heilige Geist jedem diese Offenbarung schenken möchte. Und ich glaube überhaupt nicht an die Macht meiner Worte, meiner menschlichen Worte. Ich weiß genau, wie begrenzt die sind. Aber ich weiß, wie groß die Kraft Gottes ist, wenn er Offenbarung schenkt. Und ich habe am Anfang schon gesagt, ich habe ganz, ganz viele Jahre Jugendarbeit gemacht. Und eins meiner Ziele, jedes Jahr, auch wenn ich auf Jugendreise gefahren bin, musste ich jedes Jahr an dieses Buch von Maria Woodworth Etter denken, was ich gelesen habe. Und habe einfach gebetet, Herr, lass uns sowas erleben. Offenbare du dich uns. Ich bete dafür, dass du uns zeigst, wer du bist, wie gut, aber auch wie heilig du bist. Dass wir erkennen, wer wir sind. Und dass wir das in der Tiefe ergreifen, was du für uns erwirkt hast. Und ich durfte das immer und immer wieder erleben. Und ich glaube, es gibt immer noch viel Steigerung. Und ich möchte euch einladen in dieses Verlangen und in dieses Gebet. Ich glaube, ich rede heute zu vielen Menschen, die längst Jesus nachfolgen und die ihn kennen. Aber ich glaube auch, dass wir immer wieder ihn noch viel tiefer kennenlernen dürfen und dass wir eine tiefere Offenbarung seiner Gnade bekommen dürfen. Und ich möchte dich fragen, bist du bereit, auch tiefer in dich selbst reinzuschauen? Auch in den Abgrund deiner Sünde, deines Egoismus, deiner Unabhängigkeit von Gott. Und ich will dich nicht verurteilen. Das will Gott auch nicht. Sondern die Frage ist, bist du bereit, dich vom Heiligen Geist führen zu lassen, um das größere Ausmaß seiner Liebe und seiner Gnade zu ergreifen? Hast du Lust darauf? Hast du Sehnsucht danach? Weil das ist mein Gebet für diesen Morgen gewesen, dass es in uns eine Sehnsucht freisetzt. Dass wir dem Herrn sagen, Herr, hier sind wir. Offenbare du dich mir. Weil ihr Lieben, ich sehne mich auch danach, dass wir Menschen sind, die das so stark erlebt haben, dass es in uns brennt. Und dass wir dort, wo wir sind, einen Unterschied machen. Dass es uns eben nicht egal ist, was mit den Leuten ist, die noch nicht Jesus kennengelernt haben, die nicht von seiner Kraft und seiner Gnade gehört haben. Aber die Frage ist, sind wir bereit, unsere verschränkten Arme, wo wir sagen, nee, mich trifft keine Schuld, sind wir bereit, die loszulassen und Gott zu sagen, hier bin ich. Offenbare mir, wer du bist und du darfst mich überführen, hinein in mehr Offenbarung, in mehr Tiefe mit dir. Das ist eigentlich ganz, ganz simpel und das ist die Botschaft von heute Morgen. Und das Team hier steht schon bereit und sie sind bereit mit uns, als einfach ein Lied zu singen, was eine mögliche Reaktion ist. Das heißt, mutig komme ich vor den Thron. Und wir wollen uns anschauen, was Jesus für uns gemacht hat. Aber es erfordert eben diesen Mut und diesen Schritt zu sagen, so bin ich. Das ist noch in mir. Und selbst wenn ich schon die Gerechtigkeit Gottes angenommen habe, da gibt es immer wieder diese Neigung in mir, die hochkriechen wollen. Und die möchte ich immer wieder zu diesem Gnadenthron bringen. Und wenn du das auch möchtest, dann lade ich dich jetzt ein, dass wir aufstehen. Und du kannst dich auch aus dem Lied rausklinken und einfach Gott dein eigenes Gebet bringen. Oder aber auch einfach dieses Lied als Gebet nutzen. Und Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Erde gekommen bist. Ich danke dir, dass du gezeigt hast, wie Gott ist. Ich danke dir, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, für unsere Missetat, für unsere Unabhängigkeit, für unseren Egoismus. Ich danke dir dafür, dass du Gnade freigesetzt hast für uns. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du uns mehr Offenbarung darüber schenkst. Ich bete, dass du uns eine Freude über unsere Erlösung schenkst.